herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ja, Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend, schönen Dienstagabend nach Pfingsten. Und hallo zu Das, wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Unser Gast ist Hass gewohnt. Leider, muss man sagen. Und noch mehr leider, Hass auf Juden wird stärker. Warum ist das so? Woher kommt das und wie können wir dem entgegnen? Welche Rolle beim Antisemitismus spielt die Situation in Israel, im Gazastreifen? Was gärt in den Universitäten? Michel Friedmann ist heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Viel Stoff, über das wir heute alles reden können. Freue mich sehr, dass Sie da sind.
Ich mich auch.
Sagen Sie, was bedeutet es, wenn Sie sich selber als einen politischen Juden bezeichnen?
Also ich würde mal sagen, es gibt mich als Menschen. Mhm. Und im Rahmen meines Menschseins gibt es viele Identitäten. Eine davon ist, dass ich jüdisch bin. Aber es gibt viele andere auch, die eine große Rolle in meinen Identitäten spielen. Ich finde es auch so, eigentlich letztes Jahrhundert, dass man von einer Identität spricht. Wir Menschen haben viele Identitäten, die auch teilweise ineinander sich bekämpfen. Das ist so wie dann in der großen Gesellschaft. Aber man muss das immer wieder dann so zueinander stellen, dass man in einer Balance ist. Was ich als sehr schwierig empfinde, wenn ich reduziert werde auf das Jüdischsein. Mhm. Und wenn ich mich politisch beispielsweise äußere, nehmen wir mal an zur Rentenfrage 63 in Deutschland, dann ist das keine jüdische Analyse, sondern es ist eine Analyse eines Menschen, der politisch denkt. Und das gilt auch für viele andere Aufgaben, die ich in meinem Leben habe. Die Reduktion auf Michel Friedmann, der Jude, ist ein Blick, den ich mit äußerster Skepsis verfolge und der dann oft auch damit zu tun hat, dass man mit dieser Reduktion bereits anfängt, den antisemitischen Blick auch mit in den Raum zu stellen.
Gut aber dafür, dass man eben eine Stimme für das jüdische Empfinden hat.
Also ich weiß auch gar nicht, was das jüdische Empfinden ist, sondern ich glaube, dass es dann doch wieder damit zu tun hat, dass wir beide Menschen sind. Letztendlich gibt es jüdische Menschen, christliche Menschen, muslimische Menschen, es gibt schwarze, weiße Menschen. Und ich glaube, dass bei all dem, was wir dann doch über den Antisemitismus und wie ich in meinem Buch dann ausdrücklich schreibe, den Judenhass, weil das beschreibt eigentlich das Thema besser als das Wort Antisemitismus. Wir reden hier über Hass. Und Judenhass ist Menschenhass. Und wer glaubt, dass wenn Menschen hassen, weil sie schwarz sind, weil sie eben jüdisch sind oder was auch immer, dass sich das dann reduziert nur auf diese eine Zielgruppe irrt. In dem Moment, wo ein Mensch Hass auf eine Menschengruppe und auf einzelne Menschen entwickelt, verlässt dieser Mensch bereits den Boden dessen, was wir Humanismus nennen, was wir Menschenrechte nennen, was wir Respekt nennen.
Was wir Nächstenliebe
auch
nennen.
Was wir auch Nächstenliebe oder eben diesen Blick auf den Menschen. Und deswegen kann ich nur davor warnen, vor der Naivität zu glauben, wenn wir Menschen begegnen, die eben so über Juden reden oder über Schwarze reden oder auch über Frauen reden, über Schule reden, dass sich das darauf reduziert. Wenn ein Mensch erst mal anfängt, die Idee des Menschen zu dekonstruieren und Menschen erster, zweiter und dritter Klasse zu konstruieren, dann ist dieser Mensch, der so fühlt und sich dann so ausdrückt, eine Gefahr für alle Menschen. Mhm. Und deswegen ist der Kampf gegen Judenhass oder gegen Rassismus nicht ein Kampf zugunsten der Gruppe, die jetzt gerade angegriffen ist, sondern es ist eigentlich eine Auseinandersetzung, eine Reaktion, eine Solidarität im Interesse von mir selbst. Indem ich mich dann einmische und sage, stopp, verhindere ich, dass diese Gruppierungen des Hasses noch mehr Macht übernehmen. Und je mehr Macht sie übernehmen, desto mehr sind wir am Ende alle damit gemeint. Gucken Sie, es leben in Deutschland noch 150, vielleicht 200.000 Menschen jüdischen Glaubens. Das ist für Rassisten, die ihre Vernichtungsfantasien haben, die ihre Gewaltfantasien haben, nicht mal eine Vorspeise. Man muss es so erzählen. Denn wenn das erledigt ist, ist die nächste Gruppe dran und dann wieder die nächste Gruppe. Es geht um einen Punkt. Menschen in ihrer Würde sind nicht antastbar. Oder wie George Tabori das mal gesagt hat, jeder ist jemand. Und sobald ein Mensch in meiner Umgebung sagt, einige Menschen sind niemand,
dann ist schwierig.
Dann ist Schluss mit.
Das ist, finde ich, gut. Ja, und ich finde es sehr gut, dass Sie das sagen, diese Einteilung in der Jude, die Jüdin, der Christ, die Christin. Das ist ja alles im Grunde Menschen. Das ist der
Und ich will das auch sehr deutlich sagen. So. Ich sitze hier jetzt natürlich auch als jüdischer Mensch hier. Aber im Prinzip sitze ich als Mensch hier, der dieses unglaubliche, wunderbare Geschenk, darüber haben Menschen vor 200, 300 Jahren erstmals so nachgedacht, Menschenrecht, der Respekt vor den Menschen gedacht haben. Und so gesehen sitze ich als Mensch, als Demokrat hier, der jederzeit auch für jede andere Gruppe sprechen würde, wenn der Hass sich irgendwo anders hin orientiert.
Die Gefahr für Juden wird offensichtlich größer. Wie sicher fühlen Sie sich in Deutschland?
Jüdisches Leben ist momentan kein gutes Leben. Ich glaube, wenn man einfach überlegt, jeder und jede, die uns zuhört, man hat eine Familie, man möchte eigentlich ein normales Leben führen, man geht zur Arbeit, die Kinder haben Pubertät und Pickel, es gibt die ganzen Diskussionen, Familie, Freunde, also das ganz normale Leben ist von Anfang an momentan deutlich schlechter, weil ein Thema eine Größe bekommen hat, und das heißt Sicherheit. Oder andersrum die Bedrohung. Und wenn man jüdische Institutionen seit 20, 30 Jahren beobachtet, werden die Sicherheitsmaßnahmen, und das ist richtig so, immer größer. Aber wenn Sie sich da vorstellen, Sie bringen Ihre Kinder in den Kindergarten oder Sie bringen es in die jüdische Schule und die Kinder sind gewöhnt daran, dass da ein Polizist mit Maschinengewehr steht. Das heißt, das Kind nimmt das schon an, die Gefahr, die es gibt, dann ist das ein Kinder- und Jugendleben, das man sich nicht schenken möchte. Und wir wissen, dass spätestens seit dem 7. Oktober zum Beispiel es nicht in jedem Viertel und zu jeder Zeit gut wäre, erkennbar als Jude spazieren zu gehen. Und ganz ehrlich gesagt, als Bürger dieses Landes, und das hat wieder nichts mit Judentum
erschreckend
zu tun,
ist das.
Ich möchte überall und zu jeder Zeit, wie Sie und jeder andere, spazieren
aber
gehen.
Aber auch ich übrigens gehe nicht in alle Viertel rein. Das darf man auch nicht vergessen. Also auch
das
ich
ist
habe,
aber ein Problem. Aber Sie können zum Beispiel dann doch in Viertel gehen, wo Rechtsradikale präsenter sind. Wenn mich Rechtsradikale erkennen oder wenn Sie sehen, da ist ein Davidstern, dann ist das eine potenzielle Gefahr.
Diese Symbole, natürlich. Viele Menschen tragen keine Kippa mehr. Viele jüdische Menschen tragen keine Kippa mehr. Nehmen ihre Ketten unter das Hemd, statt über dem Hemd zu tragen. Was sagen Sie denn zum Beispiel Ihren Söhnen über diese Gefahr momentan?
Also ich finde,
Sie haben ja einen sehr interessanten Brief an Ihre Söhne auch in dem Buch geschrieben.
Ich finde, man muss bei dieser Frage respektieren, dass das jeder und jede und gerade in Familien für die Kinder selbst zu entscheiden. Es wäre anmaßend und übergriffig, wenn jemand wie ich jetzt einen Rat geben würde, den alle zu befolgen hätten oder als Richtlinie sind. Gucken Sie, ich kann das nur für mich sagen. Und ich würde das für alle Menschen jedenfalls in den Raum stellen. In einer freien Gesellschaft ist das Versprechen der Selbstbestimmung und nicht der Fremdbestimmung das große Glück der Freiheit. Und zu meiner Freiheit muss es gehören, wenn ich es will, einen Davidstern tragen zu können. Ich kenne übrigens viele Nichtjuden, die das gerne tragen. Und viele Juden tragen das nicht, weil es ein religiöses Symbol nur ist, sondern weil es eine schöne,
ist auch eine schöne Kette,
einfach eine schöne Ästhetik ist. Und ich finde es sehr schwierig, wenn in einer Gesellschaft eine ganze Gruppe von Menschen nicht mehr in der Lage ist, aus Angst oder aus konkreter Furcht, die Bedrohung ist real, so etwas tragen zu können. Und wenn man das von dem Symbol wegnimmt, ich bin jüdisch und ich möchte mein Jüdischsein nicht verstecken. Ich will kein Ghetto-Jude mehr sein, das hatten wir im letzten Jahrhundert. Ich möchte als freier Mensch, der Jude ist, wie jeder und jede andere auch, die zum Beispiel ein Kreuz tragen, in der Lage sein, wenn ich es will, damit umzugehen. Die Angst, die aber Familien mittlerweile haben, nimmt mir ein Stück dieser Freiheit. Und es ist Aufgabe des Staates und der Gesellschaft, mir diese Freiheit wieder mehr zu ermöglichen. Denn es sind ja nicht nur die, die mich angreifen,
sondern
es sind die zuschauen und nichts tun. Mhm. Es sind die, die so tun, als ob sie nicht sehen und hören, was im Alltag passiert. Also im Büro, in der Familie, in der Schule oder auch im Verein, wo immer wieder solche Bemerkungen gegen Juden stattfinden und man ist taub. Und ich will das, weil wir gerade Fußball gesehen haben, auch noch mal sagen. Und daran sehen Sie, es geht mir nicht nur um Juden. Wenn bei Fußballspielen, nicht nur in Deutschland, schwarze Fußballspieler und Spielerinnen mittlerweile mit Bananen beworfen werden, oder Affenlaute stattfinden, frage ich mich, wieso kann so ein Spiel dann weitergehen? Das ist doch kein Kavaliersdelikt. Alle 40.000, 50.000 Menschen im Stadion hören und sehen das. Und ich finde, das sind so Momente, wo wir uns als Gesellschaft fragen müssen, Business as usual auf keinen Fall. Nee. Und wenn man all diese Anfangsschritte übersieht, dann wundert man sich immer und ist so überrascht, dass es wieder einen Endpunkt der Gewalt gibt. Ich finde, die, die überrascht sind, sind Heuchler.
Gutes Beispiel mit den Vereinen. Darunter leiden auch jüdische Vereine, weil Sie das gerade aufgegriffen haben. Ein gutes Beispiel eben für jüdisches Leben momentan in Deutschland kann Ihnen jetzt Torge Wittan-Kochs zeigen. Tatsächlich entdeckt eher durch Zufall.
Es ist der 19. Mai 2024, Pfingstsonntag. Der jüdische Sportverein TuS Maccabi Hamburg hat zu einem Kinder- und Jugendturnier geladen.
Heute findet das Battle of Chanichimot der Maccabi Deutschland Jugend statt. Es sind ganz viele Fremdwörter erstmal, aber das Battle of Chanichimot, also Chanichim, sind Kinder, Jugendliche, die aus verschiedenen jüdischen Jugendzentren aus ganz Deutschland kommen und gegeneinander antreten. Da können sie sich sportlich qualifizieren in den Sportarten Fußball, Völkerball und sich dann für die Finals Ende Juni qualifizieren.
Darüber wollten wir berichten. Und selbstverständlich muss man, wenn man Kinder und Jugendliche filmt, vorher deren Eltern um Erlaubnis bitten. Der Großteil davon war gegen Filmaufnahmen.
Warum das so ist, weil ich glaube, die Sicherheitslage insgesamt, das haben Sie auch heute gesehen, wir mussten heute mit Polizei die ganze Sicherheit hier engagieren, die ganzen Sicherheitspläne umstellen, neu definieren. Und also die Sicherheitslage ist nicht so gut, deswegen glaube ich, die Entscheidung der Eltern so gefallen.
Sicherheitskonzepte und Polizeischutz bei einem Kinder- und Jugendturnier. Trauriger Alltag der jüdischen Gemeinde in Deutschland. Sich offen als Jude zu zeigen, ist gefährlich.
Ich trage jetzt hier auch eine Kette mit dem Davidstern drauf. Wir sehen einfach, dass dieser Hass aus dem Internet sich auf die deutschen Straßen überträgt. Und wir sehen, dass es reale, brutale, körperliche Gewalt wird. Wir haben viele Fälle in Berlin zum Beispiel gesehen, wo Leute nicht mehr mit der Kippa draußen rumlaufen können, weil sie eben körperlich angegangen werden und zum Teil schwer verletzt werden. Und das möchten natürlich die Eltern verhindern.
Ben aus Berlin trägt die Kippa offen. Allerdings nur hier in dem geschlossenen, geschützten Raum.
Ich trage sie nicht mehr offen, aus Sicherheitsgründen. Ich war gerade 2 Monate in London, da hatte ich kein Problem, sie zu tragen. Aber hier in Deutschland ist einfach ein zu hohes Risiko, was ich auch erlebt habe. Besonders, ich komme aus Berlin, aus einer Synagoge, die in den letzten Wochen von Angriffen überhäuft wurde. Es ist halt eine Art von, ich würde es gerne zeigen, aber ich kann es nicht. Also ich finde, ich muss halt meine Identität verstecken. Und es gefällt mir auf keinen Fall.
Und so spielen die 60 jungen jüdischen Sportler heute, ohne dabei gefilmt zu werden. Gregor Peskin bleibt trotzdem optimistisch.
2 wesentlichen Punkte sind Bildung und Dialog, weil die Kinder so sehr auch von zu Hause beeinflusst werden und in ihren Schulen werden sie unfassbar beeinflusst. Und wenn sie ständig nur hören, die toten Juden und Holocaust und auf der anderen Seite der Nahostkonflikt und das war's, dann nehmen sie nichts mit. Vielleicht haben bestimmte Menschen noch nie einen Juden oder eine Jüdin gesehen. Und deswegen ist es so die ultimative Möglichkeit, sage ich mal, auch darüber zu sprechen und zu sehen, ey, nicht alle Jüdinnen und Juden oder nicht alle Juden tragen Pace und einen schwarzen Hut und Anzug, sondern das aktive jüdische Leben in Deutschland ist nicht nur das.
Ich will noch mal ganz kurz sagen, Maccabi.
Ich wollte gerade noch was sagen, das ist sofort reingegangen. Erzähl, ja, da gibt es nicht
Maccabi
nur Jugend
ist drin, ein wunderbares Beispiel und Vorbild im Fußball. Und man muss nämlich sagen, es ist zwar ein jüdischer Fußballverband, aber gerade in Deutschland sind die meisten Spieler Christen, Muslime, Andersgläubige. Und da wird ja eigentlich das gelebt, was wir in der Makrogesellschaft wollen. Die Spieler und Spielerinnen kommen aus aller
Sport Religionen verbindet
und machen
einfach.
Eben Sport
Du hast
zusammen.
Was Gemeinsames, natürlich.
Und da sieht man die Paradoxie. Und wenn dann Maccabi angegriffen wird bei vielen Spielen oder beleidigt wird von irgendwelchen Fans der anderen Gruppe, die da gerade spielt, dann merken die Leute nicht einmal, dass sie da gleichzeitig auch die Muslime und die Christen, die mitspielen, ja, beleidigen. Aber es ist ein Vorbild, wie eben doch junge Leute beim Sport miteinander zusammenleben, voneinander lernen und Respekt voreinander haben.
Michel Friedmann, Sie haben das Buch Judenhass im Dezember 2023 geschrieben. Ich werte das als eine Reaktion, auch als eine empörte Reaktion auf das, was nach dem Hamas-Terroranschlag auf Israel vom 7. Oktober passiert ist. Wie dramatisch hat sich für Sie die Situation gerade in Deutschland entwickelt?
Also noch einmal, die größte Gefahr für Juden und Jüdinnen, für Menschen in diesem Land, sind die Rechtsextremisten. Nicht zu Unrecht hat der Präsident des Verfassungsschutzes und damit auch die Innenminister, auch die Innenministerin Jahr für Jahr seit 2022 gesagt, die größte Gefahr für die Demokratie ist der Rechtsextremismus.
Da es möchte ich jetzt trennen. Sie haben drei Gründe, damit wir da genau auch trennen können. Sie
jetzt,
geben drei
jetzt Gründe. Jetzt muss man eben nach dem 7. Oktober hinzurechnen. Es gibt einen islamistischen Antisemitismus und der ist deutlich enthemmter und gewachsen, und zwar in der ganzen Welt, aber auch bei uns in Deutschland. Erinnern wir uns, nach dem 7. Oktober wurde in Deutschland skandiert, Tod den Juden. Nicht einmal Tod den Israelis, was schon schlimm genug wäre, weil es eine Verallgemeinerung ist, sondern Tod den Juden. Und damit wurde der Jude automatisch Israeli. Ich bin deutscher Staatsbürger und stehe darauf, dass ich nicht für Israel sprechen kann in dem Sinne. Und dazu gesellt sich ein linksextremistischer Judenhass. Und das ist sehr wichtig, dass wir das ernst nehmen. Nämlich der, der die ganze Zeit schon über den Kolonialismus und über die Frage der
auch Rechte... Auch den möchte ich gerne gleich besprechen.
Genau. Ich möchte jetzt beim muslimischen Grund bleiben. Wir haben es mit drei Richtungen zu tun. Genau. Und der islamistische Terrorismus und der Linksextremismus haben jetzt ein Bündnis geschlossen. Das Feindbild sind die Imperialisten, diejenigen Länder, die auch Kolonialländer waren. Und dazu zählt Israel und der Jude auch. Er wird zum, in Anführungsstrichen, weißen Mann. Und für mich als jüdischer Mensch bedeutet das, dass ich aus mehreren Richtungen angegriffen werde, verallgemeinert werde. Aber es gibt eine Schnittstelle. Und das ist das Faszinierende bei allen dreien. Nämlich, dass sie die Vernichtung des Judentums als die Rettung für die gerechte Welt empfinden.
Also nicht nur Israel, sondern das Judentum.
Das Judentum
insgesamt.
An sich.
Bei den muslimischen Gründen für Antisemitismus, da möchte ich kurz bleiben. Die anderen beiden Gründe werden wir explizit nach dem nächsten Film noch besprechen.
Ich will ausdrücklich sagen, es ist nicht der muslimische Antisemitismus, weil der Islam ist eine Religion wie die anderen zwei Weltreligionen und Gottesreligionen. Es ist immer die Interpretation, die Radikalisierung, die wir in
auch
allen drei
Religionen...
Auch da dürfen
wir nicht verallgemeinern, das ist klar.
Denken Sie daran, dass im Christentum der Jude der Sündenbock an sich war, in dem fast 2000 Jahre erzählt wurde, Jesus ist von Juden umgebracht worden. Übrigens die erste Fake News einer globalen Firma in der Welt. Und erst vor wenigen Jahrzehnten hat die katholische Kirche ihre Lüge dann zugegeben. Und in diesen 2000 Jahren haben Juden zutiefst gelitten. Pogrome, Tötungen der weltlichen Macht mit der religiösen Macht. Aber dasselbe erleben wir jetzt im Namen des Islam.
Ich empfinde das oder ich frage mich, wie Sie das empfinden, wenn in Deutschland Islam extreme Menschen, möchte ich einfach sagen, oder extreme Muslime auf die Straße gehen und solche Demonstrationen halten und sagen, Tod dem Judentum. Wie empfinden Sie das? Das muss doch eine Ohrfeige sein.
Also es ist eine tiefe Kränkung und Beleidigung, weil es letztendlich eine Aggression und Gewalt verbal ausdrückt. Aber sie kommt, und das ist das, was ich auch seit Jahrzehnten gewohnt bin, auch aus der Mitte der deutschen Gesellschaft, auch der christlich-deutschen Gesellschaft, wo ja nun auch, wir sehen es bei Höcke, wir sehen es bei vielen dieser Vertreter der AfD, auch der Jude, und jetzt kommen wir auf das, worüber wir am Anfang gesprochen haben, in Anführungsstrichen der Untermensch ist. Also es wird eine Hierarchie von Menschsein immer wieder formuliert. Und in dem Moment, wo Menschen Menschenhierarchien aufbauen, ist unsere Idee, die Würde des Menschen ist unantastbar, zerstört. Und darum sage ich noch mal in einer Deutlichkeit, mir ist es relativ egal, aus welchem Extremismus die Gruppierungen kommen, ob das politische Ideologien sind, religiöse Ideologien. Alle Ideologien haben in der Demokratie zu respektieren. Und das macht uns ja aus als Demokratie, dass wir nicht mehr bereit sind, den Hass auf Menschen und auf Gruppen zuzulassen, wenn sie die Würde des Menschen antasten. Wir haben uns aber auch als Mehrheitsgesellschaft viel zu viele Jahre blind und taub gestellt und stumm. Wir haben diese Anfänge immer wieder gesehen und haben zu wenig darauf reagiert. Das heißt, ich habe zwei Probleme. Einerseits die immer unverschämter, also schamloser, ihren Hass in diese Gesellschaft tragen und damit die Verrohung. Andererseits aber die demokratische Mehrheitsgesellschaft, die viel zu wenig dagegen getan hat, weil sie wahrscheinlich dachte, das geht eben nur die Juden an oder wen auch immer. Nein, es geht uns alle an.
Trotzdem, der 7. Oktober ist für mich schon eine Wende. Es hat sich etwas getan.
Es ist der größte.
Mehr Aktivität auf den Straßen unterwegs und auch mehr aus muslimischer Richtung, aus extremer Richtung, die direkt die Juden angreifen.
Ich bin bei Ihnen. Seit damals jedenfalls ist das, was aus dem politischen Islam, dem Islam der Radikalisierten in Deutschland und nicht nur in Deutschland stattfindet, eine Alltagserfahrung. Das heißt, wir haben es ja bei Maccabi gerade gesehen. Juden und Jüdinnen, ob in Berlin oder anderswo, werden angemacht, auch an Universitäten,
ja, natürlich,
weil sie jüdisch sind und verantwortlich gemacht für eine nationale Politik Israels. Aber gleichzeitig muss man dann eben immer wieder feststellen, dass die Reaktionen darauf frustrierend sind. Als der 7. Oktober war und die große Demonstration am Brandenburger Tor aufgerufen wurde, von Gewerkschaften, von Parteien, von Religionsgemeinschaften, selbst von den Arbeitgebern, waren gerade 13.000 Menschen am Brandenburger Tor. Ja. Ein Offenbarungseid. Da haben wir uns von der Mehrheitsgesellschaft alleine gelassen gefühlt.
Wir wollen mal einen kleinen Blick werfen und zwar versuchen, ein wenig in die Geschichte des Antisemitismus einzusteigen. Shugaka Silav und eine sehr verhängnisvolle Beziehung. Ja, wir haben uns eben gerade während des Beitrages auch darüber unterhalten, dass über das Judentum auch unglaublich viele Gerüchte existieren.
Ja, Theodor Adorno, einer der größten Denker Deutschlands, hat ja den Judenhass, wie ich finde, kurze Sätze sind sehr präzise formuliert. Ich zitiere, es ist das Gerücht über die Juden. Und Gerüchte, das wissen wir ja alle, das ist so wabrig und neblig.
Verbreitet sich
da rein, auch. Ja. Du greifst da rein und du greifst dann ins Nichts. Aber Gerüchte sind unter Menschen das gefährlichste Gift, das man von Menschen erzählt. Wir erzählen uns dies und jenes. Hast du nicht gehört? Da war doch mal was. Und wenn du dann auf dieser Ebene diskutierst, dann merkt man sehr schnell, dass das alte Bilder sind, die immer wieder neu reproduziert werden, Stereotypisierungen. Und das ist gefährlich für alle Beteiligten, aber vor allen Dingen für die Opfer solcher Stereotypisierungen.
Das ist natürlich Schlimmstes, Allerschlimmstes, Mobbing, was da im Grunde, also neudeutsch könnte man sagen, Mobbing, was da vonstatten geht.
Wenn man in die sozialen Medien geht, und das muss man ja in der Gegenwart immer wieder noch hinzunehmen, ist gerade das Gerücht, also ich weiß nicht genau was, aber ich tue so, als ob es eine Tatsache ist. Die Fake News, all diese Manipulationen und Propagandaelemente, sowieso hochgefährlich. Aber wenn es um rassistische Narrative oder Antisemitismus angeht, dann ist es sehr gefährlich, weil die geistige Brandstiftung führt immer zu einer Brandstiftung, früher oder später.
Und wenn ich selber unzufrieden bin, ist das Gerücht natürlich für mich wie gerufen, dass ich mich daran bedienen kann, um meine Unzufriedenheit zu belegen.
Ja, der Rassismus versucht ja, andere Gruppen dann klein zu machen, um meine eigenen Minderwertigkeitsgefühle damit zu kompensieren. Aber dein Unglück wird ja nicht zum Glück, weil andere auch noch unglücklich werden oder noch unglücklicher sind. Dieses Missverständnis funktioniert aber rational nicht, sondern man versucht dann, eine Gruppe verantwortlich zu machen für das eigene Unglück. Und man versucht, sie zu zerstören. Das ist aber auch destruktiv für den, der es tut. Meine Mutter, seligen Angedenkens, hat immer gesagt, der Hassende ist vergifteter als der Gehasste, weil der Hassende 24 Stunden mit seinem Gift lebt. Hass ist ein Gefühl und übrigens keine Argumentation. Und Hass ist hungrig und wer hasst, wird nie satt.
Es gibt die dritte Form des Antisemitismus, haben wir schon kurz angesprochen, aus linken Gruppierungen heraus. Vielfach sieht man das auch in Amerika, in den Universitäten bilden sich Gruppierungen, da wird gegen Israel demonstriert, da wird gegen Juden demonstriert, da wird Position bezogen für die Hamas, für die Terroranschläge der Hamas als einen Akt der Befreiung wird das angesehen. Wie gefährlich sehen Sie diesen?
Es ist sehr gefährlich, weil es eine ganze Generation jetzt erfasst, die sich auf diesen Weg macht und seine politische Bildung so reduziert. Also ich will das mal ganz klar machen. Ich finde, die israelische Regierung ist unerträglich. Ich finde, dass wenn ein rechtsradikaler, Mensch wie der Innenminister in eine Regierung kommt, gehört er da nicht rein. Aber, und das ist der Unterschied zu allen terroristischen Organisationen, aber auch zu den Leben, des Alltagslebens der Palästinenser. Israel ist eine Demokratie. Man hat vor dem Krieg erlebt, dass 150.000 10.000 Israelis gegen eine Regierung demonstriert haben, Woche für Woche. Das ist nach deutschen Proportionen 1,5 Millionen Menschen Woche für Woche gegen eine Regierung. Ich wäre ja froh, wenn 10.000 Menschen in Sachsen gegen die AfD Woche für Woche demonstrieren würden. Selbst jetzt im Krieg demonstrieren Israelis gegen die eigene Regierung, demonstrieren gegen diese Art von Kriegsführung. Wenn ein Palästinenser mal demonstrieren möchte in Gaza oder auf den Westbanks, dann wird er von der Hamas gleich mitgenommen. Und deswegen muss man schon noch mal differenzieren. Was ist eine Regierung? Und die kann kritisiert werden. Sie wird von den Israelis kritisiert. Ich kritisiere auch die Trump-Regierung, als es sie gab. Ich kritisiere andere Regierungen.
Wie sehen Sie denn die amerikanische Regierung, die die Unterstützung für Israel offensichtlich ein wenig lockert?
Ja, aber man muss sich dann doch noch mal überlegen, die Regierung zu kritisieren, kann nicht dazu führen, dass die Vernichtungsfantasie eines ganzen Staates, wie das vom Iran gesteuert Hamas und Hezbollah wollen, dann mit dem Ruf From the River to the Sea in Deutschland übernommen wird. Da wird ja auch dann geschrien, auch die 8 Millionen Israelis ins Meer. Und ein zweites sollte man nicht naiv betrachten. Sowohl Hamas als auch Hezbollah wollen zwar einen Palästinenserstaat, aber sie wollen ein Kalifat, ein IS-Staat. Und das sagen sie selbst. Und der Iran mit seinen Mullahs ist ja ein Staat, wo Menschenrechte, Frauenrechte mit Füßen getreten werden. Also wer die Hamas unterstützt, und da muss man schon fragen, wie kann eine Feministin die Hamas unterstützen, wenn die Hamas Frauen, sogar tote Frauen in Israel am 7. Oktober vergewaltigt haben, muss wissen, er kauft sich gleichzeitig damit eine der schlimmsten Diktaturen, nämlich eine Religionsdiktatur.
Nochmal zurückzukommen auf die Frage mit der Biden-Regierung. Man hat das Gefühl tatsächlich, die Unterstützung für Israel wird geringer aus Amerika.
Das muss man differenziert sehen. Es gibt in Amerika eine große Gruppe, auch von muslimischen Wähler und Wählerinnen, wie es auch eine jüdische Gruppe gibt, alles amerikanische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen. Das ist ein Problem, das auch Biden jetzt erlebt, auch im Sinne dieser ganzen Demonstration. Und man muss verstehen, dass nicht nur die Biden-Regierung den weiteren Angriff auf Verteidigungsmoment auf Rafah sehr kritisch sieht. Nichtsdestotrotz wird Amerika, wenn es die Wahl hat, den einzigen demokratischen Staat mehr unterstützen als die ganzen Prinzen- und Königsfantasieländer, die es dort gibt. Oder, wenn man es nicht sehr stark differenziert, es geht ja auch um die Vorherrschaft der muslimischen Welt. Zwei Länder kämpfen darum, die Türkei und der Iran, ja. Beides aber nicht arabische Länder. Und lassen Sie mich nur eine letzte Bemerkung noch machen. Wenn diese arabischen und muslimischen Brüder und Schwestern wirklich an das Schicksal der Menschen in Palästina interessiert waren, dann sind seit 50, 60 Jahren diese Menschen im Elend. Und wenn Israel das Schlimmste wäre, was es gibt, hätte man ja ein Dubai 2 bauen können. Man hätte zeigen können,
vor der Küste was machen können, natürlich.
Wir bauen Schulen, Krankenhäuser, wir bauen dort eine Stadt, die Vorbild ist und wo die Menschen glücklich sein können. Tatsache ist, man hat eine Stadt unter der Stadt gebaut für Milliarden. Und das war die Stadt, in der die Waffen und die Terroristen ausgebildet und die Finanzierung hingegangen ist. Das hat den Menschen überhaupt nichts
gebracht. Die Menschen wurden missbraucht
auch. Also noch einmal, man kann Israel eine Verantwortung übertragen. Aber die Verantwortung nur an Israel ist eine sehr verkürzte Sicht auch des gesamten Nahostkonfliktes. Auch die arabischen Staaten haben seit Jahrzehnten das Elend dieser Palästinenser mitgetragen, weil sie ihnen letztendlich nicht wirklich geholfen haben.
Thema Brücken bauen. Menschen zu verbinden, Brücken zu bauen zwischen den Kulturen. Das hat sich der Verein Shavraim, Freundschaft mit Israel, auf die Fahne geschrieben. Die Zeit ist schwieriger geworden, hat Sabrina Pfeiffer festgestellt.
Ich bin sehr besorgt, weil wir dachten, wir gehören dazu. Und wir sehen, dass an manchen Orten sind wir nicht wirklich zugehörig. Und wenn das zu einem ernsten Moment kommt, dann sind wir nicht gleich wie die anderen und müssen Angst haben.
Ayella Nagel ist im israelischen Haifa aufgewachsen. Nach ihrem Wehrdienst studiert sie in Tel Aviv Wirtschaftswissenschaften und Management, lernt dort ihren Mann kennen und geht später mit ihm nach Deutschland. Die aktuellen Unruhen hier im Land machen ihr große Sorgen.
Ich glaube, dass die Wurzeln von dem Antisemitismus waren immer da. Und das ist in unserer Verantwortung, zu schauen, wie viel Raum wir für den Antisemitismus geben. Wie wir das bekämpfen und wie wichtig ist, das zu bekämpfen. Das fängt von den Schulen an.
Die 56-Jährige hat deshalb den Verein Chaverim, hebräisch für Freunde, mitgegründet und den israelischen Garten Bustan in Norderstedt initiiert.
Dieser Garten ist für mich ein Ort der Begegnung. Er lädt Menschen ein, miteinander zu sprechen, um eine Brücke bauen zwischen Deutschland und Israel. Wenn das sonnig ist hier in Norddeutschland, dann sieht man den Davidstern auch auf dem Boden, so wie jetzt.
Ein Symbol, das heutzutage immer seltener nach außen getragen wird.
Es gibt viele Menschen, die Angst haben, ihre Jüdischsein zu leben und zu zeigen. Es gibt Menschen, die keine Kippa tragen oder ihre Davidstern verstecken. Und ich bin traurig darüber, weil gerade hier in Deutschland, dass man nicht kann seine Religion ausüben, macht mich selber traurig.
Tief erschüttert ist die Zweifachmutter vom Angriff der Hamas auf ihre Heimat. Seitdem steht sie im engen Kontakt mit Betroffenen, wie Sharon Lifschitz, deren Eltern nach Gaza verschleppt wurden. Ihre Mutter ist inzwischen frei. Meine Mutter versucht weiterzuleben und sich am Leben zu halten. Sie spricht über das, was dort passiert ist, vom ersten Tag an und erzählt alle Details, die sie weiß. Wir liefen mehrere Kilometer im Untergrund. Es war ein Netzwerk an Tunneln wie ein Spinnennetz. Von ihrem Vater haben sie aktuell kein Lebenszeichen. Dennoch gibt sie die Hoffnung nicht auf. Ich glaube daran und deshalb mache ich alles, was ich kann, jeden Tag. Alles, was ich dazu beitragen kann, damit die Geiseln zurückkommen. Gleichzeitig weiß ich aber auch, dass mein Vater sehr, sehr alt und krank ist und eine Schussverletzung im Bein hat. Und ich weiß nicht, wie lange er das noch durchhalten kann. Ich setze meine ganze Energie daran, dass sie zurückkommen, seit 7 Monaten. Ich denke, dass als allererstes die Politiker das Leben der Geiseln über ihre eigenen politischen Ziele und Karrieren stellen müssen. Die gelben Schleifen im Bustan erinnern an die noch 129 Entführten in Gaza.
Sie sollen präsent sein, auch hier, und nicht in Vergessenheit geraten.
Ayella Nagel hofft, die Schleifen bald abnehmen zu können.
Ja, und tatsächlich weiß man inzwischen über das Wochenende, dass noch eine weitere Geisel gestorben ist. Also 128 Geiseln sind noch in der Gewalt der Hamas. Michelle Friedmann, was lässt Sie trotzdem hoffnungsvoll in die Zukunft gucken?
Der Film zeigt das ja. Einerseits gibt es eine furchtbare Verrohung und Gewalt in dieser Welt. Und man muss es noch mal betonen. Die Hamas, das sind ja auch Menschen, sind eingedrungen nach Israel und haben über 1200 Menschen, Zivilisten im Schlaf geschlachtet und sich damit gerühmt in den sozialen Medien. Mhm. Und man muss daran erinnern, über 100 Menschen sind noch in Geiselhaft. Und jeder Staat ist verpflichtet, die Bürger und Bürgerinnen, wenn so etwas passiert, dann zu verteidigen. Und Israel hat einen Verteidigungskrieg geführt. Man kann über die Verhältnismäßigkeit immer streiten. Aber es bleibt dabei, wenn die eine Seite nicht in die Zivilisation zurückkehren will, das ist in Russland mit Putin so und das ist in Gaza mit Hamas so, dann kann der zivilisierte Teil der Welt keinen Ansprechpartner finden. Und irgendwie muss dann eine Wehrhaftigkeit möglich sein. Aber Ihre Frage, und das hat der Film auch gezeigt, ist so unglaublich berechtigt und wichtig.
Wir können sie nicht mehr beantworten.
Am Ende gibt es wunderbare Menschen. Und es gibt sie überall. Und sie überwinden den Hass und sie überwinden die Gewalt. Und wenn wir in Deutschland darüber heute reden, nach 1945, dass wir heute so sitzen, bei allem, was wir an Rechtsradikalismus haben, sehen wir doch, wie viele Menschen, auch junge Menschen, heute eine Demokratie bauen. Und
dasselbe
gilt auch in Israel.
Morgen kommt die erste Frau, die den Weg des Eisernen Vorhanges abgefahren ist. Iron Woman Rebecca Maria Salentin. So, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie
da waren. Ich danke Ihnen.
Tschüss und schönen Abend.